der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitgarantie BH1.
Heute das Thema Wärmepumpe, Mythen und Fakten. Mir zugeschaltet ist jetzt Jürgen Freigang. Herr Freigang, ich grüße Sie.
Hallo Herr Bärenwald, schönen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir kommen da auch gleich zur ersten Frage. Funktioniert eine Wärmepumpe auch bei kaltem Wetter oder ist sie nur für warme Klimazonen geeignet?
Also ist es so, dass in den skandinavischen Ländern ungefähr 6,5 bis 10 Mal mehr Wärmepumpenanlagen installiert werden als hier bei uns in Deutschland. Und ich denke schon auch, dass die Skandinavier da vielleicht ein bisschen anderes Kälteempfinden haben als wir, aber frieren wollen die natürlich auch nicht. Und von daher ist für mich eigentlich ganz klar, also die Wärmepumpe funktioniert auch bei wesentlich tieferen Temperaturen. Wir haben ja sogar Normpunkte, bei denen Wärmepumpen gemessen werden. Und da ist einer von diesen Normpunkt A-7 W35. Das heißt also quasi bei einer Außenlufttemperatur minus 7 Grad und bei einer Vorlauftemperatur von 35 Grad, also zur Heizung hin, funktioniert diese Maschine. Die wird dann also quasi bei diesem Punkt gemessen. Die Maschinen, also die Wärmepumpen an sich, die fallen auch nicht einfach aus, wenn es kalt ist, oder schalten ab, sondern das ist einfach so, dass der Verdichter, also dieses eigentliche Bauteil in der Maschine, bei geringen Wärmequellentemperaturen einfach mehr Strom braucht und die Effizienz der Maschine leidet da etwas drunter. Also das ist quasi so der Punkt oder wahrscheinlich auch, wo dieser Mythos dann einfach herkommt. Für extrem kalte Tage haben diese Wärmepumpen dann auch einen elektrischen Heizstab mit integriert. Der Stromverbrauch des Heizstabes beträgt so ungefähr so 3-5% des gesamten jährlichen Strombedarfs der Wärmepumpe und ist also quasi auch schon in der Jahresarbeitszeit mit eingerechnet. Also wir haben ja quasi ja Effizienzwerte, die Jahresarbeitszahl, und da ist dann quasi dieser Anteil von dem Strom, den der Heizstab verwendet, der wird da eben mit reingerechnet. Das schlägt sich also auch in der Jahresarbeitszahl mit nieder, beziehungsweise eine geringe Jahresarbeitszahl ist trotzdem immer noch der Heizstab mit dabei.
Sind Wärmepumpen immer laut oder gibt es Modelle, die leise arbeiten und für Wohngebiete geeignet sind?
Also ich denke mal, wenn wir hier über Schallemissionen bei Wärmepumpen sprechen, sind ja in der Regel die Luftwasser-Außenmaschinen gemeint.
Genau. Ja? Mhm.
Sohlewasser- oder Wasserwasseranlagen stehen in den Gebäuden, also normalerweise im Keller, und die sind sehr leise. Da muss sich also schon ein moderner Kühlschrank sehr stark anstrengen, um diese Werte dann eben auch zu unterbieten. Bei den Luftwasser-Außenanlagen kommt es dann auf eine sehr sorgfältige Planung des Aufstellortes an. Also die TA Lärm, die technische Anweisung Lärm, macht also hier genaue Vorgaben, welche Richtwerte da eingehalten werden müssen. Es kann da auch regionale Sonderregeln geben. Also ich war letztens in Hamburg, da ist also beispielsweise gültig nicht relevant nach TA Lärm. Das heißt also quasi, dass diese Werte von der TA Lärm um 6 dB unterschritten werden müssen. Und dann wäre diese Maschine da quasi ja genehmigungsfähig und dürfte dann da aufgestellt werden. Es wird da einfach versucht, die Möglichkeit zu schaffen, möglichst wenig Schall zu emittieren, um auch allen Leuten in diesem Wohngebiet einfach die Möglichkeit zu bieten, auch eine Wärmepumpe einzubauen.
Ne? Mhm.
Ich meine, bei Neubaugebieten kann das also wegen der geringen Grundstücksgrößen dann immer schon ein bisschen ein Problem sein. Wenn da irgendwie alle Stricke reißen, hilft eventuell eine Schallhaube. Wobei, wenn eine Schallhaube gebraucht wird, bin ich persönlich der Meinung, hat man vorher schon mal was falsch gemacht.
Ja.
Aber es könnte unter Umständen dann nochmal so die letzte Lösung sein. Ne?
Dann haben wir ja gleich die nächste Frage. Eignen sich Wärmepumpen nur für Neubauten oder können sie auch in älteren Gebäuden effizient eingesetzt werden?
Also man kann Wärmepumpen durchaus auch im Bestand einsetzen und effizient betreiben. Das Fraunhofer Institut, da gibt es einen Dr. Marek Miara, der hat ein Wärmepumpenmonitoring gemacht über einen Zeitraum von 2007 bis 2019. Und in dem Projekt wurden also Anlagen in Neubauten und im Bestand, also querbeet, alle Baustandards und so weiter gemessen. Und insgesamt waren da 266 Anlagen darin beteiligt. Und nach diesen Messungen lag die Jahresarbeitszahl im Neubau bei Luftwasseranlagen im Zeitraum 2007 bis 2010 so ungefähr bei 2,9 im Mittel. Im Zeitraum 2018-2090 wurden Jahresarbeitszahlen im Bestand mit 3,1 im Mittel gemessen. Das heißt also quasi, die Anlagen im Bestand sind heute wesentlich effizienter als Anlagen im Neubauten vor 15 Jahren. No? Mhm. Wärmepumpen können also durchaus in Bestandsgebäuden eingesetzt werden, können da auch sehr effizient heizen. Also das wäre eigentlich überhaupt kein Problem. Man muss die Anlagen nur richtig auslegen. Bei Wärmepumpenanlagen muss man vorher einfach mal ein bisschen vernünftig planen, dass die Maschinen passen, und dann funktioniert es hinterher auch.
Okay. Nächste Frage. Können Wärmepumpe hohe Heiztemperaturen erzeugen, die für ältere Heizkörper geeignet sind, oder sind sie nur für Fußbodenheizung ausgelegt?
Die Frage müsste man eigentlich so ein bisschen anders stellen. Warum muss man Heizwasser auf so hohe Temperaturen bringen und viel Energie verbrauchen, um dann später auf eine brauchbare Temperatur runterzuregeln? Es ist wesentlich vernünftiger, sage ich mal, das Wasser nur so weit aufzuheizen, wie ich es dann wirklich auch brauche. Mhm. Ich verbrauche dann da einfach weniger Energie. Also ich denke mal, Sie kennen vielleicht alle den Effekt. Sie haben unten im Keller einen Ölkessel stehen, der macht Ihnen 70 Grad Vorlauftemperatur. Und dann ist aber im Wohnzimmer oben zu warm und dann drehen Sie einfach die Thermostatventile komplett runter, so dass da nur noch ganz wenig Wasser durchgeht. Das ist eigentlich damit gemeint. So eine Wärmepumpenanlage wird da ein bisschen anders betrieben. Und Sohlewasser oder Wasserwasseranlagen waren schon immer in der Lage, Vorlauftemperaturen mit 65, 70 Grad zu erzeugen. Bei Luftwasseranlagen war die Grenze immer so bei 55, und das ist dann immer abhängig vom Kältemittel daneben auch. Heute haben wir für Luftwassermaschinen meist R290 als Kältemittel, also das Propan. Und damit sind dann jetzt eben auch Vorlauftemperaturen bis 70 Grad Celsius möglich. Aber man muss sich bei dieser Betriebsweise dann darüber im Klaren sein, dass der Verdichter für die hohen Temperaturen wesentlich mehr Strom aufnimmt und die Maschinen am Anschlag laufen. Also in Bezug auf Stromverbrauch und Lebensdauer der Wärmepumpe tut man sich da keinen Gefallen. Ne?
Sind die Anschaffungskosten einer Wärmepumpe wirklich so hoch, dass sich eine Investition kaum lohnt? Oder gibt es finanzielle Förderung und langfristige Einsparpotenziale?
Also die Anschaffungskosten sind höher als bei Gas- oder Ölheizung. Das ist ganz klar.
Ja.
Aber wir haben da ja auch jede Menge Förderung, oder der Staat gibt da ja auch Förderungen daneben dazu. Und darüber hinaus haben wir dann speziell bei den Wärmepumpen günstigere Betriebskosten und lange Lebensdauern. Und dadurch amortisieren die sich eigentlich relativ schnell. Abgesehen von verschiedenen Förderungen, hatten wir gerade schon gesagt, die Wärmepumpe bietet ja einfach den Vorteil, mit einer Kilowattstunde Stromaufnahme aus dem Netz produziere ich quasi 3 Kilowattstunden Heizenergie. Also ich habe quasi diesen Hebel von 1:3 da drin. Das heißt also quasi, wenn ich 20.000 Kilowattstunden Heizenergie brauche für irgendein Haus, dann habe ich irgendwas unter 7.000 Kilowattstunden Stromaufnahme bei der Wärmepumpe. Und das ist quasi dieser Hebel quasi über die Jahresarbeitszahl. Und dadurch kann ich die Kosten also wesentlich reduzieren. Wenn ich also daran denke, irgendwie so Mitte 1990er Jahre, da war es einfach so, da war der Ölpreis, da hat ein Liter Öl 1 Euro gekostet. Ich weiß nicht, eine Kilowattstunde Strom war dann irgendwie speziell noch für die Wärmepumpe bei 12 oder 16 Cent. Und da war es eigentlich ganz einfach, die Amortisation der Wärmepumpe dann eben auch in relativ kurzfristigen Zeiträumen darzustellen, ne? Die andere Geschichte, also ich habe eine schnelle Amortisation der Wärmepumpe quasi über die Betriebskosten oder über die geringeren Betriebskosten. Und dazu muss man jetzt eben auch rechnen, wenn ich jetzt zukünftig weiter mit Gas oder mit Öl heizen will, wir haben ja diese CO2-Bepreisung. Und die ist wohl festgelegt bis 2027. Danach wird es dann quasi geöffnet durch die EU, und von da weiß dann keiner mehr, was diese CO2-Bepreisung kostet. Und das kann beim Heizen dann also unter Umständen schon ordentliche Beträge ausmachen.
Verbrauchen Wärmepumpen so viel Strom, dass die Betriebskosten hoch sind? Oder sind sie aufgrund ihrer Effizienz im Vergleich zu fossilen Heizungen kostengünstig im Betrieb?
Die Kosten beim Betrieb der Wärmepumpe sind ja in erster Linie die Stromaufnahme, nicht der Strom selber, nicht der Strompreis selber. Ne? Die Kosten, die Stromaufnahme der Maschine bestimmt also quasi die Menge, die ich da abnehme. Und wenn ich da eine große Menge abnehme, und da habe ich eben auch nochmal die hohen Kosten. Bei dem Strom, das rechnet sich dann eben zusammen. Und die beste Förderung eigentlich speziell für Wärmepumpen wäre ein spezieller Wärmepumpentarif. Wenn man also sagen würde, also ich habe für die Kilowattstunde Wärmepumpenstrom, bezahle ich dann 16 Cent meinetwegen, wäre die beste Förderung. Da brauchen wir die ganzen anderen Förderungen eigentlich nicht mehr, ne? Es ist auch so, dass die Energie hier leider ungleich abgerechnet wird. Wir haben quasi für eine Kilowattstunde Strom bezahle ich ungefähr den 3,5-fachen Preis im Vergleich zur Kilowattstunde Gas. Das heißt also, die Wärmepumpenanlage muss mindestens eine Jahresarbeitszahl von 3,5 haben, um diese Differenz dann eben auch ausgleichen zu können. Es gibt dann eben auch verschiedene EVUs, die bieten dann Sondertarife, also Heizstrom an, mit denen man die Betriebskosten dann günstiger gestalten kann. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, in Zusammenarbeit mit der Wärmepumpe eine PV-Anlage zu installieren. Das würde die Stromkosten dann natürlich für den Strombedarf auf jeden Fall entlasten.
Belasten Wärmepumpe die Umwelt, weil sie Strom benötigen, oder sind sie durch den Einsatz erneuerbarer Energien umweltfreundlicher als fossile Heizsysteme?
Also es ist so, wir haben hier in der Nähe in Coburg, in der Hochschule Coburg, gibt es den Dr. Michael Schaub, der hat sich mit dem Thema mal beschäftigt. Und hat also berechnet, dass wenn eine Kilowattstunde Wärme mit Gas produziert wird, entstehen dabei ungefähr 201 Gramm CO2. Beim Öl wären es also 266 Gramm CO2. Im Vergleich dazu, wenn wir jetzt den Strommix von 2023 nehmen, haben wir quasi 354 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, die da also quasi erzeugt werden. Das kommt dann quasi durch Kohlekraftwerke und so weiter. Deswegen ist der Wert relativ hoch. Wenn ich jetzt aber trotzdem annehme, dass ich eine allgemeine Jahresarbeitszahl bei den Wärmepumpen von 3,0 habe, also ich brauche quasi nur ein Drittel der Antriebsenergie im Vergleich zur Heizenergie, hätten wir eine Reduktion quasi beim CO2 ungefähr von 40%. Also selbst bei dem aktuellen Strommix aus dem Netz würde die Wärmepumpe die Umwelt entlasten. Bei Verwendung von Ökostrom wäre die Entlastung natürlich noch wesentlich größer.
Ist es wahr, dass Wärmepumpen kein warmes Wasser liefern können, oder sind sie auch zur Warmwasserversorgung geeignet?
Also Wärmepumpen sind auf jeden Fall geeignet zur Wasserversorgung, Warmwasserversorgung. Die Leistung von Luft-Wasser-Wärmepumpen steigt da eben auch mit der Außenlufttemperatur. Dadurch wird die Warmwasserbereitung sogar wesentlich effizienter, weil der COP-Wert steigt, also weniger Stromaufnahme, mehr Leistung. Und ich denke mal, diese Bedenken, die kommen hier vielleicht auch so ein bisschen aus der Ecke vom DVGW, also das ist der Deutsche Verband Gas und Wasser, und der hat da so verschiedene Vorschriften, wie eben Warmwasseranlagen zu betreiben sind, eben in Bezug auf Legionellenprophylaxe. Und der DVGW unterscheidet dann zwischen Klein- und Großanlagen. Anlagen im Ein- und Zweifamilienhaus sind per Definition Kleinanlagen. Da ist also so, dass man sagt, das Brauchwasser sollte also auf jeden Fall 50 Grad haben oder nicht kälter sein als 50 Grad wegen dieser legionellen Geschichte. Und das würde jetzt also quasi eine normale, moderne Wärmepumpe auf jeden Fall locker schaffen. Bei Großanlagen muss das Wasser dann am Warmwasseraustritt des Trinkwassererwärmers mindestens 60 Grad oder mehr einhalten. Und das wäre dann für die Wärmepumpe schon ein bisschen eine Herausforderung. Wäre zwar auch machbar, aber würde dann eben auch teurer. Und deswegen gibt es da dann zum Teil spezielle Lösungen. Also wenn man jetzt quasi in den Bereich geht, Mehrfamilienhäuser oder so, da gibt es dann eben nochmal andere Möglichkeiten.
Benötigen Wärmepumpen immer viel Platz, beispielsweise im Garten oder im Haus? Oder gibt es auch kompaktere Modelle für kleinere Grundstücke und Gebäude?
Also mittlerweile werden ja von den Herstellern so je nach Leistung sehr kompakte Geräte angeboten. Wenn ich also eine Sohle-Wasseranlage mit Flächenkollektor installieren möchte, brauchte ich dazu dann eben die entsprechende Fläche im Garten, die eben auch dann nicht versiegelt werden darf, weil wir brauchen einfach den Wärmeantrag durch die Sonne und durch den Regen von oben. So als Daumenwert kann man ungefähr sagen, ich brauche so die 2,5-fache Fläche der zu beheizenden Fußbodenfläche, mal so als Größenordnung. Bei einer Sonnenanlage würde der Platzbedarf natürlich wesentlich geringer werden. Also da habe ich dann nur noch diese Sonnenstücke dann rausstehen. Das wäre dann also da wesentlich einfacher. Wenn man sich aber mit dem Gedanken tragen sollte, so eine Sohle-Wasseranlage zu installieren, also jetzt beim Flächenkollektor oder dann eben auch bei der Sonde, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass der Garten hinterher nie wieder so aussehen wird wie vorher. Denn wenn da mal so der 15-Tonner irgendwie im Garten gestanden hat, der hinterlässt dann eben Spuren. Also bei Luft-Wasser-Außenmaschinen können dann die Geräte teilweise so, wenn die so maximal so 10, 12 kW haben, die können dann meistens direkt an den Häuserwänden installiert werden. Also von daher wäre es also auch kein Problem mit dem Platz. Größere Maschinen brauchen dann ein richtiges Fundament und da wären dann also auch die Hersteller Vorgaben zu beachten. Luft-Wasser-Innenmaschinen sind meist sehr kompakt und können auch in Hauswirtschaftsräumen aufgestellt werden. Bei neuen Maschinen jetzt eben mit R290, also mit dem Fopan, sind da eben Vorgaben zu beachten, weil Propan ist eben ja ein natürliches Kältemittel. Aber so wie alle natürlichen Kältemittel, Propan hat ein bisschen den Nachteil, es brennt und sogar sehr heftig.
Hier kommt die letzte Frage. Sind Wärmepumpen anfällig und wartungsintensiv oder gelten sie als robust und wartungsarm?
Also mir ist so als bestes Beispiel dazu eigentlich eingefallen, es gibt im Rathaus in Zürich eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Und die ist 1938 installiert worden. Die Anlage hat eine Leistung von 100 kW mit 60 Grad Vorlauftemperatur, eine Jahresarbeitszahl von 2,16. Die ist also gelaufen von 1938 bis 2001, hat in dem Zeitraum quasi alleine dieses Haus, dieses Rathaus in Zürich beheizt. Dann, also 2001, ist nochmal eine zweite Maschine dazugekommen, das ist dann also ergänzt worden. Und unsere alte Maschine von 1938 ist bis 2014 quasi parallel noch weiter gelaufen und wurde dann eben komplett außer Betrieb genommen. Die Maschine ist also 63 beziehungsweise 76 Jahre lang gelaufen. Ich selber habe Wärmepumpenanlagen kennengelernt, die waren 25 bis 30 Jahre alt. Wenn die Anlagen richtig betrieben werden, haben sie also eine sehr hohe Lebensdauer. In den einschlägigen Normen werden Wärmepumpen im Grunde genauso gewertet wie Öl- oder Gaskessel. Also die werden, wird gesagt, 15 Jahre halten die auf jeden Fall. Da gibt es also keinen Unterschied. Zur Wartung, wenn man also Wärmepumpenvorträge gemacht hat vor 2015, dann war das eigentlich relativ einfach, weil die Wartung der Wärmepumpe ist so intensiv wie beim Kühlschrank zu Hause. Aber wir haben dann eben ab dem 01.01.2015 die F-Gase-Verordnung bekommen oder die ist da in Kraft getreten. Und die gibt eben verschiedene Vorgaben für Kontrollen, also speziell für den Kältekreis, dass der quasi geprüft werden soll auf Undichtigkeiten, ob es da irgendwelche Probleme, Spuren oder wie auch immer gibt. Also da gibt es dann eben verschiedene Intervalle, die sich dann quasi nach der Menge des Kältemittels quasi in der Maschine richten. Also wir haben dann bei Anlagen mit einem CO2-Äquivalent bis 5 Tonnen, also CO2-Äquivalent ist quasi ein Wert, der sich aus dem Kältemittelvolumen und dem GWP-Wert, dem Global Warming Potential, Wert berechnet. Also dieser Global Warming Potential vergleicht ein unbekanntes Treibhauspotenzial mit einem bekannten, nämlich mit dem CO2. Und das ist quasi dieser Wert. Also wenn ich quasi ein CO2-Äquivalent habe von 5 Tonnen, dann muss ich das quasi einmal im Jahr prüfen. Wenn die Mengen in der Maschine größer werden, werden die Intervalle kürzer, muss dann eben öfter geprüft werden. Der Anlagenbetreiber ist dann eben auch hier verpflichtet, ein Logbuch zu führen und muss das quasi 5 Jahre lang aufbewahren.
Herr Freigang, ich bedanke mich für das interessante Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank. Das haben Sie sehr schön gemacht.
Ja, vielen Dank.
Wir sind BH1.
Meine Hitgarantie BH1.